Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Guten Morgen.
Guten
Morgen. Guten Morgen, Schätzchen. Na, es ist Sonntag.
Oh, nee.
Ja, es ist Morgen.
Oh, sag nicht das, oh, das blaue Licht.
Das Mikrofon ist wieder an. Du hast gesagt, du bist wieder, naja.
Ich bin super fit, du.
Du bist super fit.
Oh. Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Hm.
Was macht er dann auch so?
Oh. Ha? Ja, wie soll ich sagen?
Na?
Wenn ich so liege, dann geht das, ne?
Ja, so. Nur der Blabber verliegen, ne?
Ich bewege mich nicht. Wenn ich genügend Tropfen in die Figur stecke, dann geht das. Bestoben hier, bestoben da. Ach.
Ja. Trotzdem,
Leute,
ich habe
also
hab ja schon gesagt, dass es dir eigentlich schon ein bisschen besser geht.
Ja, absolut. Ja. Also ich habe jetzt das zweite Antibiotikum und das schlägt richtig gut an. Das erste hat ja nicht wirklich was gebracht. Dafür hatte es Nebenwirkungen bis auf die Pest, was mir ja auch mal dufte. Und Leute, es ist die sechste Infektion in diesem Jahr.
Mhm.
Und
da kommen wir schon dazu. Entschuldigung, wir wollen heute wieder fragen. Beantworten und Eva fragt und ganz vorsichtig auch sagt, das ist also ja mehr privat, aber kann es sein, dass Annika eine Immunschwäche hat und täuscht es? Ich habe das Gefühl, das erwischt die Arme doch öfters.
Ja, da hat sie auch recht mit. Hm. Das ist einfach nach der Operation und ich war im November letzten Jahres im Krankenhaus. Danach habe ich mich eigentlich nicht wieder berappelt, richtig. Hm. Und ich habe jede Infektion mitgenommen, die ich irgendwie kriegen konnte. Und seit vor 6 Jahren, die große OP war, ist mein Immunsystem irgendwie nicht wieder in Ordnung.
Hm.
Und so eine lange Krankheitsgeschichte, da ja, ist einfach so.
Ja.
Nur ist das nicht so ungewöhnlich. Ich habe so einen Katheter und dann ist das so ein bisschen... Ja, kann das öfter passieren.
Ja.
Also Frauen kennen dieses Dilemma mit Blasenentzündung, Nierenbeckenentzündung, also ein Scheiß.
Mhm.
Das ist einfach so. Braucht man nicht drüber wegtäuschen, aber auch nicht schönreden.
Nee.
Und es ist bloß das Problem, ja, Open Window, ne? Wenn man einmal mit anfängt, dann kommt das sehr schnell wieder.
Mhm.
Die meisten Frauen kennen das auch, wenn sie eine Blasenentzündung haben, dann kriegen sie auch leichter wieder eine.
Und eine Nierenbeckenentzündung und so weiter. Also
ja.
Ziel ist ja auch, haben wir auch gesagt, also es geht hier jetzt Gott sei Dank Stück für Stück ein bisschen besser, aber dass wir da echt ein Immunsystem aufmöbeln.
Das muss aufgemöbelt werden. Bloß das geht immer nicht, wenn man schon wieder mit der nächsten Infektion flach ist.
Also da muss man jetzt sehen.
Und es ging ja auch wieder darum, Krankenhaus, gar nein, und all diesen Mist.
Hm. Ja, und, Eva, ja. Ja,
ja. Ja, und inzwischen habe ich so die Nase voll vom Kranksein und Schmerzen und Aua. Und für meinen Tilly ist das ja auch nichts. Ich meine, ich bekomme Premium-Pflege.
Ja, also die Qualitäts...
Schwester Tilly ist super.
Ja,
aber
ja.
Ganz ehrlich, ein Mensch, wenn er Schmerzen hat, und wenn es ihm nicht gut ist, ist ja wirklich nur irgendwie ein Abklatsch von dem, was er sonst ist. Und wie war das? Die WHO hat erklärt, das Wichtigste ist, schmerzfrei zu sein.
Ja.
Und das stimmt auch. Also das Wichtigste, was man erreichen kann, ist wirklich keine Schmerzen zu haben.
Das ist übrigens auch als Angehöriger, Liebende, ist das richtig im Bescheid, weil denjenigen, den du liebst, du willst nicht, dass er Schmerzen hat.
Nein.
So. Na, und das ist irgendwie das.
Nein, du möchtest ja, dass es ihm gut geht.
Aber da können wir beide, du hast es überstanden, ich habe es irgendwie auch überstanden. Ich bin jetzt wirklich guter Dinge. Ne?
Aber die Ansprüche gehen natürlich immer weiter runter. Mhm. Und während ich früher ständig durch die Gegend gefahren bin und geflogen bin und so, bin ich ja heute schon froh, wenn ich überhaupt vor die Tür komme. Mhm.
So. Ja. Und das ist das, dieses zum Thema Glück, weil wir uns ja ganz viel damit beschäftigen. Jetzt ist es wirklich so, also dieses Glück zu haben, wenn man aufwacht und man macht einen Bodyscan, man checkt einmal, ist noch alles da, alles dran und es tut einem nichts weh und oben der Kopf gibt auch Ruhe, man grübelt nicht, macht sich keine Sorgen. Leute, also das ist schon so basic, also aber das ist schon für dich und auch für mich ist das schon eine Form von Glück. Ne?
Ja,
also, wo man dann auch sagt, so, jetzt noch, drehen wir uns über nochmal 5 Minuten um und genießen diesen
Zustand. Dieses warme, weiche Gefühl, alles ist in Ordnung, es tut weh.
Ja.
Also dieses Gefühl sollte man wirklich richtig genießen, wirklich. Oder auch wenn du draußen bist und irgendwie frische Luft, dir geht's gut, nichts tut weh,
ja.
Du bist irgendwie ganz gut drauf und so, oh, genieß diese Momente.
Und zwar egal auf welchem Niveau, also du musst nicht hier wie ein Volk durch die Gegend laufen, als Reiter wirklich das Gefühl zu haben, ja, naja, du gehst auf den Balkon, du gehst vor die Tür, holst mal Tiefluft. Mhm.
Und das ist wahrscheinlich eine Sache, wenn man krank gewesen ist oder sowas, um das richtig zu genießen. Als junger Mensch habe ich mir da keine Gedanken drum gemacht.
Natürlich nicht.
Höher, schneller, weiter. Ne?
Ja, ja.
Also.
Ja.
Ich habe mich jedenfalls, und das muss ich jetzt loslassen.
Ja, unbedingt.
Ich habe mich so gefreut über eure Genesungswünsche. Ihr Lieben, ganz ehrlich, ich habe richtig Tränchen vergossen. Ich habe mir alles angeguckt und bei jedem GIF habe ich immer drauf gedrückt, weil ich finde die ja so klasse, diese Dinger.
Oh, hör auf, du kriegst jetzt noch tausende von GIFs.
Ja, aber
jetzt.
Die sind doch toll.
Ja.
Da waren Rosen bei, die haben sich bewegt und sind aufgegangen. Ein Teddy, der immer hopste. Kleine Mäuse, wo welche immer die Augen zumacht. Noch war das süß. Also total witzig. Und gute Besserung seitenweise und auch wirklich
ja,
auch so,
viel,
ne? So liebe Wünsche und ich fand's toll. Ich fand's richtig toll. Mhm. Ich bin ja nicht auf Facebook oder irgendwie sowas. Ich musste mir immer das Handy in die Hand drücken, da habe ich immer dann hin und her gescrollt und habe mir das angeguckt und dann sagte, ich brauche das Handy wieder. Ich so, nein. Ich muss gucken. Ich fand das toll.
Ich fand's auch toll.
Ich habe mich unglaublich drüber gefreut.
Ja.
Weil ich meine, wir kennen uns nicht. Ihr Lieben, wir persönlich kennen wir uns nicht, aber irgendwie ist das doch, es ist doch so eine Art Familie. Es ist toll,
eine Community, wie man das so nennt. Also ich finde auch, ja, also auch ne, von mir, vielen Dank. Und das ist, ich glaube, das ist ein Phänomen. Du bist einer der wenigen Menschen, die nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sind.
Nee, gar nicht. Ich kann mir damit gar nicht umgehen. Ich kriege die Dinger ja nicht mal an, Mensch. Nee.
Ach, aber kriegst du trotzdem so viel Positives davon?
Ja, ist toll. Ne? Mich unglaublich gefreut. Ich fand das toll.
Ja.
Super irgendwie.
Ja.
Und da ging es mir ja schon ein bisschen besser, also so, dass ich es mitkriegen konnte, ohne den Eimer zu umarmen. Und und da haben wir dann hier beide zusammen gesessen und ich habe immer gesagt, ach, guck mal, ist das so, wir sind ja so nett.
Ja.
Ja. Ich habe mir auch gedacht, haben die Alte hat echt mal.
Nein, würde ich nie
aber
denken.
Aber ich fand's toll.
Nein, ich habe mich auch gefreut.
Super, ne? Du hast echt tolle Leute.
Ja, wir jetzt zusammen.
Ja.
So, weil ich meine, Doppelpack, ne? Zumindest beim Psychologen beim Frühstück.
Ja, ne? Psychologen beim Frühstück im Doppelpack.
Ja.
Ja.
So, und wir haben wieder viele Fragen bekommen. Den Vogel hat natürlich unsere liebe Freundin Maxi abgeschossen.
Na?
Maxi hat alles so, ich habe ja gefragt, also habe auch gesagt, Leute, haut raus, was wollt ihr alles wissen? Und die will. Da können wir 2 Stunden Maxi Spezial machen.
Ja, das ist auch nicht schlecht.
Und ich denke mal, wir werden uns auf 1, 2 Maxi-Fragen.
Ja, mach mal.
Maxi, die anderen, die werden wir Stück für Stück auch mal, wenn wir Lust haben, dann abarbeiten. Aber ich gucke mal eben zum Beispiel so etwas wie Lieblingsessen? Frau Lohstroh. Lieblingsessen, Annika. Eieiei.
Kassler mit Sauerkraut und Erbspüree.
Erbsenpüree.
Ja, Erbspüree. Finde ich ganz toll.
Mhm. Mm.
Und ein vernünftiges Thai-Curry.
Oh ja.
Aber ein leckeres.
Da schließe ich mich an.
Saté finde ich ziemlich gut. Das sind so asiatische Spießchen auf dem Nachtmarkt irgendwo. Mhm. Finde ich cool. Und ein richtig leckeres Tagine ist auch schön mit Quitten.
Musst du das ist erklären, ein arabisches was das ist. Essen.
Mhm. Und es wird in einem Topf gemacht, wo man Bulgur oder Reis oder Couscous dünstet mit Fleisch drauf und eben Soße und sowas.
Aber so richtig Lieblingsessen, also was mich jetzt angeht,
Bauernfrühstück hast du früher immer.
Jetzt früher, das hat sich alles so gewandelt. Ich mochte früher, heute auch, Eintöpfe jeder Art. Mhm. Leute, Linsen, Erbsen, all diesen Kram. Ich liebe das. Ich liebe, wenn das so, so richtig so Hausmannskost mag ich gern. Aber ich mag neuerdings, und das ist die gute Nachricht an all die Salatverweigerer gerade unter uns Männern, es gibt da eine Wende. Und ich habe sie geschafft. Ich liebe auch im Moment tatsächlich Salate. Und ich mache die sogar selbst und mit selbstgemachter Soße. Im Moment mein Lieblingssalat ist ein Currysalat. Das heißt, ganz schlicht Eisberg. Dann, ganz wichtig, eine möglichst eine frische Mango. Läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Eine frische Mango. Wer mag, ein bisschen Putenbrustfilet reingeschnitten.
Oder Huhn.
Oder Huhn, wie man will.
Und dazu eine selbstgemachte Soße, entweder auf Joghurtbasis mit Curry oder mit Limette und ein bisschen Orangensaft.
Das ist wichtig, Limette ist wichtig. Mhm. Und dann gibt es einen bestimmten Trick. Es ist auch nicht sehr, ich mag nicht, wenn das so aufwendig ist. Es ist relativ schnell zu machen. Mhm. Und Leute, das ist ein Geschmack, der Geschmack zwischen Mango, Curry, Eisberg, ein bisschen Huhn oder Pute, das ist schon sensationell.
Das ist lecker, ne? Ein bisschen Knoflauch gehört natürlich mit rein. Und so, also ist schon lecker.
Ja,
ja,
also das ist immer
ich auch, den finde ich sehr lecker.
Den gibt es heute auch.
Ja. Ja,
den machen wir uns heute Abend.
Ja, finde ich eine gute Idee.
Ja, Thema Lieblingsessen.
Ich weiß bloß, als ich damals in Japan war, da ist uns ein bisschen das Geld ausgegangen, also haben der Freund von mir und ich, wir haben auf einem Zeltplatz dann gezeltet. Auch eine Idee in Japan. Und da habe ich an Sauerkraut und Kassler gedacht. Und wenn wir unterwegs waren und so, irgendwann habe ich danach immer einen richtigen Janker.
Du bist eine Deftige, ne?
Ja. Ich mache viele Arten von Essen, wirklich. Aber wenn es nach mir geht, also am liebsten irgendwie richtig deftig. Eine richtige Ente oder eine deftige Gans oder so richtig Roulade. Ich mache auch die ganzen alten Schmorgerichte, wo man wirklich stundenlang in der Küche
steht. Oh, so ein schönes Gulasch.
Ja.
Wow.
Oder einen richtigen Schmorbraten, einen richtigen und so. Das mag ich alles furchtbar gerne.
Ja.
Und ich meine, ich habe mich ja eine Zeit lang sogar vegan ernährt, aber Fisch.
Also wenn wir überlegen, wir eigentlich ernähren wir uns so gut wie fleischlos, also ganz wenig. Und wenn dann wirklich mal so ein bisschen Huhn oder sowas, aber auf Aufschnitt kaum.
Ne?
Also
Aber wenn es so darum ginge, was wäre mein Lieblingsessen, würde ich sagen, also um mich mal so richtig zu freuen, und es muss, Weihnachten muss es unbedingt eine Roulade geben oder sowas.
Ja.
Ne?
Wir haben hier oben im Norden einen Schlachter, der hat Rouladen. Das ist schon unanständig. Die sind so gefühlt so einen Meter lang, also so riesen Oschis.
Da kann man eigentlich zwei draus machen.
Mindestens so, aber total zart und gut.
Und daraus kann man zum Beispiel auch gut chinesisch machen, also indem man daraus wirklich dünne Streifchen schneidet. So wie zweimal gebratenes Rindfleisch oder mit Sichuan Pfeffer oder sowas in der Richtung. Sehr lecker.
Okay, Maxi, komm, einen, weil du so viel geschrieben hast. Nur das Stichwort Partnerschaft, gemeinsam wohnen, getrennt oder Fernbeziehung. Also, wir haben alles durch. Die Historie ist, wir haben erst relativ spät zusammen gewohnt.
Ja.
Wir haben in der gleichen Straße in Hamburg gewohnt. Ich in der Nummer 48 und du in der Nummer 38. Und das haben wir eine ganze Zeit lang, über Jahre hinweg.
Über immer. Jahre hinweg. Über war Jahre nicht. Hinweg haben wir auch in unterschiedlichen Stadtteilen gewohnt.
Jo.
Wir waren teilweise unterwegs, du in Amerika, ich in Amerika, mhm. und zwar über Monate.
Mhm.
Also auch das haben wir hinter uns gebracht, Fernbeziehungen.
Ja, na, dann war es nachher so, dass neben Annika eine Wohnung frei wurde.
Ja, mein Nachbar verstarb.
Und genau, und dann haben wir gefragt, können wir die, zwar kann ich die andere Wohnung haben, und dürfen wir so einen Mauerdurchbruch machen? Und das durften wir dann auch. Und dann haben wir praktisch zusammen gewohnt, ja. Mhm. Aber doch hat jeder zum Beispiel sein eigenes Badezimmer. Was für ein Luxus, ne?
Mhm.
Sein eigenes Badezimmer gehabt und so.
Das war gut.
Mhm.
Aber dann eben zusammen ein Schlafzimmer zusammen.
Ja.
Ein Wohnzimmer, aber eben zusammen auch ein Büro.
Mhm.
Und das ist klasse. Ja. Und das wollen wir ja immer noch.
Ja. Und Thema Fernbeziehung, da gibt es eine Studie schon älter, die mal geguckt hat, wie verlaufen dann so Fernbeziehungen. Mhm. Und die haben herausgefunden, um da eine Zahl zu nennen, maximal 6-7 Jahre, maximal.
Mhm.
Natürlich mit regelmäßig sehen und so. Und es muss dahinter das Ziel sein, wieder zusammen, mhm. an einem Ort zu sein. Also wenn einer wirklich, ist ja heute nicht unüblich, jobmäßig in eine andere Stadt muss, ja, kann man machen, man kann hin und her pendeln und so, aber es muss das klare Ziel sein, wir ziehen aber nach einer gewissen Zeit und nicht länger als 7 Jahre ziehen wir wieder zusammen.
Das ist ja auch eine ganze Menge. Ne?
Finde ich auch.
Weil 7 Jahre, wenn da noch Kinder dabei sind, dann,
ja, das, dann
ist das eine richtige Entfremdung.
Nee, mit Kindern sieht es wahrscheinlich auch nochmal anders aus, aber so, ich fand es so ganz interessant, vor allen Dingen, dass es muss am Ende des Tunnels muss immer der Wille sein und das Ziel sein und es muss auch einhalten. Wir kommen dann wieder zusammen, entweder bei dir oder bei mir, wie auch immer.
Also ich habe festgestellt, dass die meisten Leute zu früh zusammenziehen und zu viel zusammenkloppen und dass dann einer von beiden das Gefühl hat, er gibt irgendwo sich selber oder seine Freiheit auf.
Ja.
Ich glaube, dass es gar nicht so vernünftig ist,
das
so schnell zu tun. Und, sondern dass es ganz prima ist, wenn man erstmal gar nicht so schnell zusammenzieht, sondern erstmal das 1, 2, 3 Jahre erstmal ruhen lässt und erstmal so in aller Ruhe erstmal zusammen in Urlaub fährt. Mal guckt, wie ist der andere im Alltag. Mal so im Urlaub, dann auch wenn man hier bleibt vielleicht, wenn der eine nur Urlaub hat, mal in einer Wohnung oder der anderen zusammen wohnt. Mal gucken, wie ist das eigentlich. Die meisten Frauen haben keine Lust, irgendwie mit jemandem zusammenziehen, wo sie dann irgendwie den ganzen Haushalt schmeißen müssen. Also wenn das vorher schon ein Schlachtfeld ist, wissen wir, was auf sie zukommt.
Mhm.
Da muss man erstmal so ein bisschen Training machen. Und also das sind so Sachen, Vorsicht.
Ja.
Ich würde immer sagen, langsam.
Ja.
Anders sieht es bei Kindern aus, aber langsam das Ganze.
Ja.
Nicht so überstürzt.
Nein. Weil die Kunst in der Beziehung, sagen wir immer wieder, und das wird sich auch nicht ändern, ist der Wechsel zwischen Nähe und Distanz.
Ja.
Und wenn du zusammen ziehst, musst du trotzdem, oder müssen beide, diese Kunst beherrschen, auch beim Zusammenleben, jedem Einzelnen sein Eigenleben zu gestatten, auch räumlich, wenn es eben möglich ist. Sonst ist zu viel Nähe. Zu viel Nähe tötet eine Beziehung genauso viel zu viel Distanz.
Richtig.
Also.
Und wenn nur einer so, wie sagt man immer so, die Hosen anhat, der hängt über seine Bilder auf und macht und tut, wenn ihm das wirklich völlig egal ist oder ihr, alles gut. Aber das glaube ich nicht. Jeder möchte sich ja schon in seiner Umgebung wohlfühlen. Hm. Also lieber zusammen. Dinge wirklich zusammentun. Und nicht zwingen dazu.
Hm.
Es bringt nicht so viel. Das macht es eher kaputt.
Hm.
Der Stress, wenn er plötzlich so einbricht und dann alles irgendwie an sich reißt und dann aber Schränkwände bestellt und alles umholt. Und der andere hat das
Gefühl, ich mach das mal hübsch. Genau.
Ich mach das mal hübsch. Also lieber alles so ein bisschen mit ein bisschen Ruhe und Bedacht.
Ja.
Wir müssen nicht mehr sofort zusammenziehen.
Mm-mm.
Früher war man froh, wenn man gemeinsam eine Wohnung bekam und dann war es das. Aber heute müssen wir das nicht mehr so schnell.
Und wir haben diese wunderbare Technik, ne? Wenn ich mir überlege, wie leicht man miteinander kommunizieren kann, sich sehen kann. Wie oft, wenn ich unterwegs bin, zeige ich dir erstmal mein Hotelzimmer, dann mache ich das Handy an und dann so live und dann zeige ich dir mal, wo ich da gerade bin und so.
Ja.
Oder ich gehe abends essen, dann ist Annika auch mit dabei, ne? Sag ich dir so. Also das hilft, finde ich.
Ja,
hilft
natürlich. Und beim Einschlafen kann man auch nochmal, oder?
Ja, klar.
Das war doch alles nicht möglich. Mhm. Als wir damals unterwegs waren, war die Technik noch
nicht. Nee, null.
Ach, das war doof irgendwie.
Wochenlang auf dem Briefwagen, als du in Asien unterwegs warst und ich hier in Hamburg.
Mhm. Wie lange hast du gewartet? Ich habe dir ja Pakete aus Australien ja. geschickt. Wir waren ja fast gleichzeitig mit mir wieder da.
Okay, so, Maxilein. Zwei Fragen, die nächsten kommen irgendwann mehr. Themenwechsel, Chrissilein. Chrissi, juhu, sind doch tolle Neuigkeiten von Annika, das ist so wieder besser, großartig.
Ja, ne?
Das mal vorneweg.
Danke dir, Chrissi.
Mhm. Aber dann, was mich mal interessieren würde, bald ist ja Bundestagswahl, genau, nächsten Sonntag ist das schon. Also nicht heute, sondern die Woche drauf. Und da wird ja wohl die Regierungsablösung von Merkel stattfinden. Wie seht ihr denn den Wahlkampf der einzelnen Parteien aus psychologischer Sichtweise? Also denkt ihr, dass die Werbemechanismen und die Bewerbung der Kandidaten tatsächlich einen Einfluss auf die Bevölkerung nehmen? Sprich also sogar im Suggestivbereich? Das würde Sie interessieren, ja klar.
Also ich habe das Gefühl, das hat mit den politischen Zielen oder dem Programm so wenig zu tun. Ne? Es geht eigentlich um die Persönlichkeit. Wenn du dir die Sprüche anhörst, die Menschen nur loslassen, naja, der überzeugt ja auch nicht. Oder der sieht ja doof aus. Oder na, die gefällt mir nicht, die ist zu barsch. Politikerinnen kommen ja sowieso immer nicht so gut an, wenn sie so ein bisschen deftiger sind. Also ich glaube, diese ganze Werbekampagne und so weiter, die hat das Ganze sehr beeinflusst.
Ja, und jetzt zur aktuellen, nun hast du nicht so viel, weil ich ja nur wirklich meine, was
nicht
so viel
von mir so viel mitgegeben.
Und ich auch nicht so viel. Ich habe mir so ein paar von diesen Fernsehdiskussionen ein bisschen angeguckt. Also jetzt aktuell, es ist einfach so, die sowohl, also Scholz, so habe ich den Eindruck, der kann wirklich sich fast ausruhen und genießen, weil sowohl die CDU als auch die Grünen, die machen zum Teil so viele Fehler, beziehungsweise es werden so kleine oder größere Skandalchen aufgedeckt, dass er das Gefühl hat, die zerfleischt sich sowieso schon gegenseitig, also so. Und die Sachen, die von Scholz aufgedeckt werden, das ist auch da dann, so, das sitzt da aus. Und ich glaube, das ist auch die Beratung, die er, und das sind alle, also Leute, es werden Werbefirmen, es werden Marketingkampagnen, es wird alles analysiert und auseinanderklabüßert, wie er jetzt wie, wo, was sich sagen und wie verhalten sollte. Die werden, und das, den Rat hätte ich ihnen auch gegeben, ich würde sagen, bleib seriös, bleib ruhig, lass dich nicht aus der Reserve locken, und das macht er auch nicht, asiatisch cool. Und die anderen, die reden sich so schon um Kopf und Kragen, so. Und das sind so die Strategien, und ich glaube, Frau Baerbock, die hat dann eher die Strategie so, du bist jünger, du bist frischer, du bist eine Frau, und du hast Umweltschutz natürlich ganz groß auf der Fahne. Das setzt du bitte auch ein, genau das. Zwischen diesen beiden älteren Herren bist du diejenige, die dann eben halt attraktiv und frisch rüberkommt. Ja, und Herr Laschet, der muss sich irgendwie abstrampeln und muss sehen, er scheint ein paar Prozentpunkte wieder gut zu machen. Aber der muss richtig ackern. Also der ackert ja, ne? Wirklich, ja. Der muss richtig ran und versucht da irgendwie was noch rauszuholen.
Weißt du, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir die so angucke, man hat es wirklich mit Marionetten zu tun. Es sind doch keine wirklichen, vernünftigen Menschen aus Fleisch und Blut. Die sind derartig gecoacht und, ich weiß nicht, abhängig von so vielen Faktoren. Da ist ja keiner dabei, der mal so auf den Tisch haut, ne? oder so ganz klar sagt, was er denkt, mhm. und das auch möglichst da auch möglichst eine Frage direkt beantwortet. Und
ja,
das ist so, für mich ist es ja auch ein Unding, dass ein Mensch Kanzler werden möchte, der sich bei einer Veranstaltung für Flutkatastrophe irgendwo rumtreibt und dann deutlich sichtbar für alle sich erstmal köstlich amüsiert.
Das hat mich umgehauen.
Das ist für mich ein Unding. Und nicht nur, weil es zufällig gefilmt wurde, nein, weil er es getan hat. Wie geht das denn? Ja. Da gibt es Elend von vielen Leuten.
Ja.
Und dann das?
Ja.
Also. Und so jemand möchte gerne Bundeskanzler werden. Also danke.
Der hat durch das, das ist wirklich eine, das ist ja noch nicht mal eine Minute gewesen. Das ging natürlich durch die Presse und die Bilder auch. Ich glaube, damit hat er sich selbst so ein Misskredit gebracht. Ja. Davon hat er sich auch nicht wieder erholt, so richtig.
Nein, also für mich wäre das auch ein Grund von der Partei gewesen, zu sagen, Gottes Willen, ich möchte doch nicht so jemanden haben, der ist bei irgendeinem Empfang und benimmt sich erstmal völlig daneben. Hm. Der soll auf internationale Ebene, soll der mit anderen und kann sich noch nicht mal bei sowas benehmen? Hm. Nein, danke, das ist...
Weil das ist auch so eine, jetzt psychologisch, also... Wenn du in dieser Atmosphäre, wenn du da wirklich betroffen bist, dann lachst du automatisch nicht.
Nein.
So.
Das meine ich. Ganz egal, ob das gefilmt wird oder nicht.
Das ist wurscht.
Das kann doch nicht sein.
Ja, das muss man dir auch nicht sagen. Sondern das ist so. Und zum anderen, ja, es ist halt so, in dem Moment, wo du als so ein Kandidat die Haustür verlässt, werden immer Kameras da sein. Das heißt, es ist ein hohes Maß. Auch von Disziplin erforderlich, ja.
Naja, aber wenn jemand wirklich das Bedürfnis hat, angesichts von Flutopfern rumzulachen,
ja.
Das ist doch ein Arsch mit Ohren.
Okay.
Ja, das ist doch eine Person, die irgendwie Müll da oben rumlaufen hat.
Also ihr seht, Annika
eine Badezimmerkachel.
Ist nicht ein großer...
Nein, ich bin kein Fan von einem Politiker, der diesen Mist macht.
Ja.
Egal, welcher Partei er angehört.
Ja. Und darum geht es jetzt. Es geht um, wir wählen natürlich Parteien und auch Persönlichkeiten als Ganze, aber es geht überwiegend um die Persönlichkeit des Ganzen.
Ja.
So. Und das kannst du auch als Coach, du kannst Menschen coachen, du kannst versuchen, ihnen einige Sachen klar zu machen, aber du wirst sie grundsätzlich nicht ändern können. Mhm. Du musst herausfinden, was bist du für ein Typ und versuch dann das Beste aus diesem Typus zu machen, aber du wirst nicht aus einem unempathischen Menschen plötzlich einen sehr empathischen oder aus einem unsympathischen plötzlich einen großen Sympathieträger machen, das ist schwierig.
So, und dann erinnern wir uns doch nochmal wirklich daran, wie dieser Beruf heißt. Das ist er soll ein Volksvertreter werden. Ist er ja eigentlich schon, aber finde den Fehler, ne?
Okay, so. Nächste Frage. Dirk fragt, hallo Michael, also ich, vielleicht könntest du die kognitive Verhaltenstherapie mal aus deiner Sicht erklären. Alles Gute an euch. Oh je. Wollen wir das wirklich machen? Kognitive Verhaltenstherapie. Wollen wir ein bisschen. Die was? Oh, Dirk, echt so. Wie soll ich dir das so kurz und knackig sagen? Naja. Also, mal so kurz. Jetzt, Leute, Psychologie, Vortrag. Michael Thiel, kognitive Verhaltenstherapie. Wenn du so willst, ist der Ursprung der Verhaltenstherapie und Annika verdreht schon die Augen. Die schwimmt schon ein Ohr. Also pass auf, im Ursprung geht die Verhaltenstherapie davon aus, dass Verhalten gelernt wird und alles, was gelernt wurde, kann auch wieder verändern werden. So, das Stichwort Behaviorismus. Ihr denkt so an Bio, damals Unterricht, der pavlovsche Hund, Konditionierung, all solche Sachen. Das heißt, dass wenn auf dein Verhalten ein positiver oder vielleicht ein negativer Effekt folgt, dass dann dieses Verhalten verstärkt wird, du zeigst das Verhalten öfter oder du zeigst das Verhalten nicht mehr und du kannst das erlernte Verhalten vielleicht auch löschen, indem eben das, was auf dein Verhalten erfolgt, plötzlich wegfällt. So, das ist so der Ursprung und da gibt es das Stichwort Blackbox, das heißt, der Ursprung der Verhaltenstherapie interessiert sich nicht so sehr, was im Kopf stattfindet. Deswegen Blackbox, also die Gedanken und die Gefühle und sowas kennen wir nicht, sehen wir nicht, können wir nicht messen, interessiert uns nicht, aber diese Reizreaktionsgeschichte, das interessiert uns, das und das wollen wir haben. So. Und dann kommt die sogenannte kognitive Wende, so nennt man das, und da kommen wir jetzt zur kognitiven Verhaltenstherapie, das heißt, hier wurde diese Blackbox sozusagen, die Gedanken, die wurden jetzt auf einmal erkannt und es wurde gesagt, Mensch, das, was wir denken und das, was wir fühlen, guck mal an, das beeinflusst ja auch unser Verhalten.
Ja,
wow,
Potzblitz.
Was für eine Erkenntnis. Und da kam dann so Verfahren, das nennt sich dann, rational-emotive Therapie oder...
Um Gottes Willen.
Ja,
wenn du uns noch mehr von dieser Art am Sonntagmorgen um die Ohren
hast. Ich muss ja noch mal zeigen, dass ich das zwar studiert habe. So.
Ja.
Und da geht es aber vor allen Dingen darum, wie deine Gedanken und deine Gefühle dein Verhalten beeinflussen. Mhm. Also, was nehmen wir mal, du leidest vielleicht unter Kontaktproblem, weil du denkst, die Leute mögen mich sowieso nicht, die finden mich alle blöd und ich kriege sowieso niemanden mehr ab und es ist alles bescheuert. So. Und da kann es denn sein, dass du kommst in deine Firma und irgendeiner von deinen Kollegen geht an dir vorbei, ohne dich zu grüßen. Dann denkst du vielleicht, siehst du, guck, der macht mich nicht, der grüßt mich noch nicht mal, der findet mich einfach nur blöd. Das Gefühl aus diesem Gedanken ist dann, oh Mann, scheiße, und das wird doch nichts. Und ich bin ein Loser. Und das fühlt sich auch richtig schlimm und depressiv an. Du ziehst dich immer mehr in dich zurück. So. Da würde jetzt der Verhaltenstherapeut an diese Kognition rangehen und sagen, wie wäre denn der Gegengedanke? Der realistische Gegengedanke könnte zum Beispiel sein, der hat wahrscheinlich jetzt mit seinen Gedanken schon, der hat einen Arm voll mit Akten gehabt, ist mit seinen Gedanken wahrscheinlich schon längst irgendwo bei der Präsentation, irgendwo anders. Den kenne ich, der hat sowieso mal einen Berg voll zu tun. Und das Gefühl darauf wäre dann, ja, es ist halt so. Nächstes Mal in der Kantine spreche ich ihn an und dann ist wieder alles gut. Ja, der ist halt so. Also versteht er, ne? Das ist so der Unterschied, wo man dann an die Kognition und an die Gefühle rangeht. Und jetzt, um die Sache nochmal fett zu machen, gibt's noch die dritte Welle, die sogenannte emotionale Wende. Und schade, dass sie Annikas Gesicht nicht sieht. Da fangen dann wieder die Augen zu. Also, da haben wir nicht nur die Gedanken und die Gefühle, jetzt kommt auch noch so etwas.
Die Gedanken haben
Schweigen. Die Gefühle haben
die Gefühle.
Das ist keine Ahnung. Da kommt noch so etwas wie Achtsamkeit jetzt dazu, das haben die erfunden. Ein Stichwort ist MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. Achtsamkeitstraining. Also da gab es einen Mensch, oder der lebt auch noch, Gott, Herr Sabat-Zinn, und der hat gesagt, okay, durch
Achtsamkeit. Wie heißt der?
Sabat, oh Gott.
Ja, also
ja, Sabat-Zinn, ja, genau. Und der hat also diese Form von Achtsamkeitstraining entwickelt und auch erforscht bis heute. Und er sagt, wenn du also eins nach dem anderen, wenn du diese Achtsamkeit, wenn du das in deinem Leben lernst und auch wirklich übst und machst, dann wird dein Stresspegel wesentlich reduziert, dir wird es wesentlich besser gehen. Krankheiten, ne, Frau Loschow und so, werden weniger Angriffsfläche haben, weil einfach dein Immunsystem auch besser ist. So.
Das ist, wenn ich was tue, wenn ich Achtsamkeit übe.
Zum Beispiel, wenn du so etwas wie so ein Training, wie ein Achtsamkeitstraining machst. Wird auch von vielen Krankenkassen jetzt angeboten, also es ist kein esoterischer.
Also ich glaube, ich bin einer der achtsamsten Menschen.
Bist du?
Ich kenne.
Bist du wirklich?
Wie bist du? Was sollst du da noch trainieren, Mensch?
Ah, da gibt es bestimmt noch Sachen, die du trainieren kannst. So, mein Lieber, das ist jetzt so im Schweinsgalopp die kognitive Verhaltenstherapie.
Also ganz ehrlich, wenn man das so im Schweinsgalopp hört,
dann denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch da haben wir, ich empfehle Dr. Google, ne? Gibst das da mal ein. Da gibt es doch ganz, ganz viel Sachen, die
man... Benutzt du das denn eigentlich,
wenn ich mache Mischmasch, ja.
Benutze mit Patienten arbeitest.
Gerade, also kognitive Verhaltenstherapie ist das Mittel der Wahl.
Und wie sieht das in der Praxis aus? Was tust du genau?
Ich mache erstmal so eine sogenannte Verhaltensanalyse. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich habe da und da vor Angst, Autofahren, Fliegen, keine Ahnung, dann versuche ich eine Verhaltensanalyse zu machen. Das heißt, welche Bedingungen halten diese Angst aufrecht? Wann tritt die auf? Wie sind auch da, wie süß sind deine Gedanken, deine Gefühle? Da musst du dann vielleicht auch mal eine Art Tagebuch machen. Und der lernt bei mir relativ schnell Entspannungstraining. Das gehört, das ist eigentlich mit entscheidend. Und dann reden wir auch drüber, natürlich auch über die Ursprünge. Das ist in der Verhaltenstherapie nicht so wichtig wie bei anderen Therapieformen. Aber natürlich will ich wissen, wann ist es das erste Mal aufgetreten? So, was ist da los? Und dann machen wir ein Ziel. So, was ist dein Ziel? Was ist ein realistisches Ziel? Was können wir erreichen? Und dann machen wir ein Trainingsprogramm. Das heißt, in der Verhaltenstherapie geht es ganz viel um Training. Training, Veränderung der Gedanken. Training, aber auch Veränderung des Verhaltens in der Realität. Das heißt, bei bestimmten Ängsten kann es sein, mit der Einwilligung natürlich und vorher das Trainieren, dass wir die Angst aus dieser Situation noch aufsuchen. Aber das ist eigentlich auch wieder der Urgedanke, eben dass Ängste, wenn du Ängste oftmals im Kopf entstehen und wenn du so eine Situation aufsuchst, bevor, nachdem du trainiert worden bist, mit der Entspannung, zum Teil auch mit Basis des Therapeuten am Anfang, dann wirst du, wenn du sie lange genug aufsuchst und aussetzt, merken, die Angst wird geringer, sie wird weniger.
Das kann ich bestätigen.
Ja? Und so läuft so eine, jetzt im Groben, kann so eine Therapie so in der Richtung ablaufen. Also was Ängste angeht, bin ich überzeugt, es ist immer noch Mittel der Wahl. Es ist für mich sehr konkret. Es geht um bestimmte Situationen, die du und Gedanken eben und Gefühle, die du verändern willst. Und sie dauert auch in der Regel, je nach Fall, auch nicht so ewig. Also es gibt Patienten, die sind schon nach einigen Wochen spürbar besser drauf. Andere brauchen länger. Okay, so ist es halt. Aber es ist keine jahrelange Prozedur wie bei der Psychoanalyse zum Beispiel.
Und du musst auch nicht unbedingt bis in die Kindheit zurückgehen, sondern du möchtest ein Verhalten, was, also wenn das jetzt nicht irgendwas direkt mit der Kindheit zu tun hat, sondern dann musst du das auch nicht.
Ich habe zum Abschluss, aber ich weiß nicht, ob wir das... Na, wir haben 10 Minuten haben wir noch. Das ist von Martina. Martina schreibt: Meine Mama ist vorgestern nach langer schwerer Krankheit gestorben.
Ach Mensch, das tut mir leid.
Ja, mir auch. Sie war ein wahnsinnig lieber und positiver Mensch und reißt ein riesiges Loch in mein unser Leben. Um unseren Vater kümmern wir uns jetzt, damit er nicht vereinsamt. 57 Jahre waren die beiden verheiratet. Meine Frage lautet, wie kann man diese Trauer bewältigen?
Soll ich mal ganz ehrlich antworten?
Ja, bitte.
Gar nicht. Gar nicht. Ich glaube nicht, also wenn man sich wirklich geliebt hat und ist über diesen langen Zeitraum zusammen, dann wird diese Trauer im Leben nicht mehr richtig weggehen. Sie wird ein Teil von einem werden, aber sie wird bleiben. Es gibt Mittel und Methoden und wie man sich das so, nachdem man die Phasen der Trauer vielleicht durchlaufen ist, je nachdem, wie man das hinkriegt, jemand damit ein bisschen besser umgeht, sodass man das in sich einschließt und dass man vielleicht innerlich kommuniziert mit dem anderen. Mhm. Dass man sich vorstellt, er wäre immer bei einem. Mhm. Dass diese Energie nicht verloren geht und so weiter. Aber generell glaube ich, es kann sogar sein, dass man wieder eine Beziehung eingeht. Ganz anders. Aber trotzdem wird dieses Gefühl der Verbundenheit und dieses Loch nicht wirklich, wie soll ich sagen, völlig weggehen.
Nee, stimme ich dir zu. Also das Leben wird nie so sein wie vorher. Das ist ganz klar. Was du gesagt hast, dieses Gefühl, der andere ist immer noch da. Und das ist auch wichtig, auch gerade auch für den Vater jetzt. Ne? Dass man nicht sagt, komm und nun und mach mal, sondern dass man, das mache ich in der Beratung ganz häufig, wenn jemand so vor mir sitzt und leidet, weil er jemanden verloren hat, dass ich ihn dazu ermutige, mit dem anderen auch zu kommunizieren. Und unabhängig, ob du daran glaubst, dass der noch irgendwo rumschwirrt oder auf der Wolke sitzt, trotzdem nur mal dieses Gedankenspiel, wenn der andere dich jetzt von oben, wenn die Frau in dem Fall dich von oben hier so sehen würde und du würdest so leiden, was würde sie dann zu dir sagen?
Ja, vor allen Dingen, wenn du 57 Jahre mit jemandem zusammen bist, dann ist er wie die andere Hälfte deines Gehirns.
Genau.
Er ist wie ein Teil deines Herzens, deines Magens, deines Darmtraktes.
Echt?
Du weißt doch hundertprozentig, was der andere sagt.
Aber dann möchte ich das gerne hören. Ich möchte, dass er das ausdrückt und ich möchte, dass er sich auch nicht verrückt und komisch vorkommt. Sondern, dass er das dann wirklich auch so, und in der Regel wird der andere sagen, komm Schatz, so, ich habe es geschafft, so irgendwie. Sieh zu, wir sehen uns sowieso da irgendwann wieder. Aber ich möchte, dass du die Zeit, die du jetzt hier unten hast, dass du die vernünftig verbringst. Und du hast noch deine Kinder und du hast noch deine Aufgaben. Also, ne, ich bin sowieso bei dir, aber mach jetzt hier keinen Ärger und mach jetzt keinen Stress. So in der Richtung. Ne?
Also ich denke, es ist auch immer wichtig, wie die Zeit der Krankheit gewesen ist. Ich meine jetzt nicht die Schwere oder sowas, sondern hat man es hingekriegt, über die Dinge zu sprechen, die man sich noch wünscht. Also hat man über die Sachen sprechen können. Du machst das ja öfter, dass du in solchen Fällen so vermittelst oder, wie soll ich sagen, hilfst.
Also durchaus, also bei ein paar Menschen, die im Sterben, wo man weiß, sie sterben werden, dass ich dann da zu Rate gezogen werde und ich sozusagen als Kommunikationshelfer genau diese Punkte auch anspreche, die sonst keiner so richtig ansprechen mag. Nämlich, was wünschst du dir, wenn du nicht mehr da bist? Was wünschst du dir für deinen Mann, für deine Frau? Solche Sachen.
Und aber alle auch, irgendwo sagen ja auch, ich wünsche mir, dass er wieder glücklich ist.
Durch die Bank weg.
Ne?
Also durch die Bank weg. Und er hat die Erlaubnis und ich habe das öfter schon erleben dürfen, dass denn nach einer gewissen Zeit der Trauer auch wirklich durch diese Erlaubnis, deswegen ist es so wichtig, durch die Erlaubnis zu sagen, ich darf mich neu verlieben. Oder ich darf einen neuen Partner oder eine neue Partnerin. Das ist ganz wichtig.
Oder ich darf zumindest Spaß im Leben haben.
Ja.
Keiner wünscht sich, dass der Partner jahrelang in Sack und Asche geht und immer nur weint und verzweifelt ist.
Ja? Aber die Frage nochmal, wie gehen wir jetzt damit um? Also was euren Vater angeht, ihn wirklich ermutigt und er soll, so gut es geht, alles ausdrücken können, was er ausdrücken will. Macht nicht billig Mut und so, sondern nehmt es ernst.
Das wird schon wieder, ist nicht.
Nee, ist nicht. Wenn ihr merkt, es wird schlimmer und er leidet immer mehr, habt auch Mut und holt euch Hilfe auch bei einem Neurologen oder bei einem Psychiater, wirklich jetzt, damit er dann vielleicht auch vorübergehend ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Es gibt auch da einen Psychiater, nicht nur wegen Demenz, sondern früher wurden eher alte Leute so, oh nee, brauchen wir nicht, therapieren wir nicht. Die Zeiten sind vorbei, also du kannst ja noch mit 70, 80 zum Neurologen und Psychiater gehen, wenn du nicht weiterkommst, würde ich machen, wenn es hier weitergeht. Und was euch angeht, ja, das, was wir jetzt eben gesagt haben, also diese auch genauso für euch. Kommunizieren mit der Mutter, die nicht mehr da ist, körperlich nicht mehr da ist. Sie nochmal klar machen, was würde sie für euch wünschen. Und einfach auch nochmal an die Zeiten zurückdenken, die wirklich gut waren mit ihr. Und sich gemeinsam auch darüber freuen und gemeinsam auch darüber lachen, über Geschichten. Also sie eigentlich nochmal ein Stück weit lebendig werden lassen. Ja.
Ich war in Amerika, ich habe eine Zeit lang in L.A. gearbeitet und die Mutter eines Kollegen von mir war gestorben. Und wir haben uns dann, und die kannte ich auch, und ich war bei der Beerdigung dabei, und dann sind wir an den Strand gefahren oder ja, an so einem grünen Stück am Meer und haben praktisch eine Lebensfeier abgehalten. Also das war das erste Mal, dass ich sowas mitgekriegt habe, wo also die Leute erzählt haben, was die so gemacht haben. Ja. Lustige Anekdoten. Ja. Ja. Und also praktisch das, was wir in der Kapelle haben, was so sehr gesetzt war, war da eigentlich so ein, ja, so ein sehr lustiger Leichenschmaus, würden wir dazu vielleicht sagen. Aber mit den Gedanken und mit den, und jeder Einzelne trat dann vor und hat dann also, und es wurde gelacht und also das fand ich, war irgendwie auch eine angenehme Sache.
Ja.
Und diese Person war irgendwie so anwesend durch diese Geschichten, ne?
Und so kann man das, also ja, und so gibt es ja auch kulturell so Unterschiede. Denk mal, als wir vor langer Zeit auf Bali waren, so eine Verbrennung, wie die auf Bali das immer noch machen, das war eine große Feier. Das war nicht mit Jammern und das war eher so eine Art Freudenfest, so dass Opa, Oma, wer auch immer, jetzt nach oben in den Himmel entdampft, entschwebt.
In ein bestimmtes Reich übergeht und.
Okay, meine Güte. Da haben wir auch eine bunte Mischung heute gehabt.
Ne? Ja, ich fühle mich auch ziemlich erschlagen.
Reicht jetzt auch, ne?
Ja. Ich auch. Ja.
Oh, okay.
Ihr Lieben. Ja. Nächstes Wochenende kümmern wir uns um Schlaf.
Oh, schöne Idee.
Hallo Sandra und ich finde die klasse. Und wir werden uns. Die hatte gefragt, ob man sich nicht mal um das Thema Schlaf kümmern könnte. Und ich finde das gut.
Ja.
Habe ich schon lange mal überlegt. Und das ist so ein wichtiges Thema. Und
gut, dass ihr das weiß. Ja, schön.
Ne? So, ich teile dir das auch mal so mit.
Nächste Woche geht es um Schlaf. Aber ich finde das trotzdem, wenn ihr es jetzt schon wisst und ihr sagt, jo, da habe ich auch was zu beizutragen, entweder weil ich Probleme damit habe oder ich habe auch Tipps.
Genau, Schlafstörung.
Oder auch Schlafrituale, wie macht ihr das? Wenn ihr Fragen dazu habt. Also ich genieße das sehr. Weil ich habe das Gefühl, dann sind wir direkt mit euch in Kontakt. Und das bringt auch mehr.
Ja, und wir reden nicht an euch vorbei oder so, ne?
Ja. Also Thema Schlaf nächste Woche und ansonsten wünschen wir euch eine
richtig schöne Woche.
Jo.
Genießt heute den Sonntag. Ja.
Ja. Punkt.
In dem Sinne, ne?
Bis bald.
Also bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.